Also sag mal, Britta, was ist denn mit dir los heute? Du machst so komische Geräusche. Ja.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist unsere erste Folge im neuen Jahr und wir werden einen tierischen Spaß haben zusammen.
Ja, das ist ein schönes Wortspiel. Ich freue mich auch auf die Folge. Sie wird nämlich sehr vielseitig. Es geht um Tiere in der Kunst.
Und bei der Recherche haben wir festgestellt, dass es so unglaublich viele Tierdarstellungen in der Kunst gibt. Wahnsinn, ich hätte das erst gar nicht so umfangreich vermutet. Also von wirklich realistisch abgebildeten Tieren, Tiger, Affe, Bär, aber auch Fabelwesen wie Einhörner, Greife, Drachen. Toll.
Hase, Ameise, also wir dürfen die auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt, auch die ganz
Ja.
kleinen.
Ja, oder die Tiere, die auch symbolisch für die antiken Götter stehen oder für die Heiligen zum Beispiel.
Ja, unglaublich. Und dann die Sphinx oder die Chimäre oder da muss ich gleich an Mission Impossible 2 denken.
Ja, voll, voll. Aber wir haben heute Mission Possible. Also wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken.
Naja, solange wir keinen Frosch im Hals haben, heute ganz früh morgens, dachte ich schon, das wird so sein. Aber jetzt ist alles gut. Okay, genug rumgeblödelt. Lass uns starten.
Ja, lass uns starten.
Ja, ein frohes Neues wünschen wir euch allen erstmal. Wie geht es euch? Seid ihr gut ins neue Jahr reingerutscht?
Ja, auch von mir ein gutes Neues. Also wir in der Schweiz sagen wir es gutes Neues. Genau. Ja, Britta, wie hat denn dein Jahr angefangen?
Sehr ruhig, fand ich richtig schön. Keine große Party, ein bisschen getanzt haben wir dann doch noch, aber ansonsten sehr ruhig, ganz idyllisch.
Schön. Ja, bei
Und
mir
deins?
eigentlich, bei mir auch. Also
Ja.
auch ruhig, gemütlich, ohne Tanzen. Ich habe mir einfach ein paar Tage in den Bergen gegönnt, viel Ruhe und die Natur genossen. Gut gegessen und ja, sogar ein Eichhörnchen habe ich gesehen. Also, die sind da richtig süß.
Ah ja, mag ich auch gerne. Putzige Tiere.
Ja, voll. Britta, es gibt da so viele Tiere. Wenn du an Tiere in der Kunst denkst, welches Tier fällt dir da zuerst ein?
Also, weil ich jetzt relativ frisch im Liebighaus in der Skulpturensammlung hier in Frankfurt war, denke ich tatsächlich zuerst an August Gaul, ein Bildhauer, 1869 geboren. Und er hat so viele Tiere in Bronze dargestellt. Also, es ist ja eigentlich nicht meine Lieblingsepoche, wie du weißt, und viele HörerInnen wahrscheinlich mittlerweile auch. Aber ich war so verzückt, diese Tiere zu sehen. Es war ganz unglaublich.
Und dann heißt er ja noch Gaul. Wie ironisch.
Ja, stimmt. Wahnsinn. Gut, dass dir das auffällt, dass er da auch noch einen tierischen Nachnamen hat. Ja,
Ja,
super.
wie hat er denn die Tiere dargestellt? Also so naturalistisch, realistisch, einfach so als Tier, groß, klein.
Ja, also in allen Größen mal vorneweg, von wirklich mini klein, so ein paar Zentimeter kannst du in den Setzkasten stellen, bis riesengroß. Also stand zum Beispiel draußen vor dem Museum gibt es so eine große Terrasse mit Balkonbalustrade. Da drauf war ein Adler, der seine Flügel ausgestreckt hat und es war eine Spannweite von über 5 Metern. Also unglaublich riesig, ja.
Ja.
Und ja, und realistisch tatsächlich. Manchmal mit so einem Augenzwinkern, aber da kommen wir gleich noch
Ja,
drauf.
ja. Nee, also der Adler klingt ja schon mal imposant und ist ja auch ein Symbol des Göttervaters Zeus. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja, welche Tiere haben dich denn besonders beeindruckt von Gaul?
Ja, das Augenzwinkern, das ich jetzt da gerade schon mal kurz angedeutet hatte, ist zum Beispiel auch bei seiner Eule zu beobachten gewesen. Er hat der griechischen Göttin Athena, die er als Begleittier oder als Attribut immer diese Eule hatte, da hat er so einen Kopf gemacht aus Marmor und dann hat er eben seine Eule aus Bronze gießen lassen und die scharfen Krallen sitzen sozusagen auf dem Mund der Athena. Also das ist total verrückt. Man guckt auf
Aua.
diesen vermeintlich antiken Kopf dieser Göttin, auch so ein bisschen kaputt, wie sich das gehört, wenn es 2000 Jahre alt sein soll. Und dann sitzt da die Eule obendrauf, wie gesagt, das Wahrzeichen. Und hat aber genau die Krallen so über dem Mund, dass Athene nichts mehr sagen kann, ja. Also finde ich ganz fantastisches Handwerk und aber auch crazy, diese Idee, ja. Die Athena ist nämlich übrigens auch die Göttin vom Handwerk und auch noch des Kampfes. Also vielleicht hat Gaul die Skulptur gemacht, um die starren Regeln der akademischen Lehre in der Kunst zu hinterfragen. Er wollte nämlich dem damals üblichen antiklassizistischen und naturalistischen Stil nicht ganz so eindeutig folgen und hat dann eben öfter mal was gemacht, um seinen Tierskulpturen eben dieses Augenzwinkern so ein bisschen einzuhauchen, ja. Im ersten Moment kommen die immer alle ganz harmlos daher, aber wenn man dann so ein paar Hintergründe noch mal kennt, dann denkt man so, ah, wow, verrückt, was er gemacht hat.
Bei der Eule muss ich sagen, da fällt mir natürlich gleich diese Skizze von Albrecht Dürer ein. Ich glaube, es ist sogar ein Kreuzchen. Und eben die Eule steht ja nicht nur als Symbol für Weisheit, sondern auch für Transformation, sogar Spiritualität und Schutz. Du hast das sicher auch schon gesehen auf Friedhöfen. Also die Eule wacht ja über die Toten und sie ist aber gleichzeitig auch ein Glückssymbol, finde ich irgendwie noch verrückt.
Ah,
Hat
verrückt.
wirklich so viele verschiedene Bedeutungen. Genau, aber das war jetzt ein kurzer Ausflug. Kommen
Ja.
wir zurück zu Gaul. Was hat er denn noch für Tiere abgebildet?
Ja, er hat zum Beispiel ganz tolle Panther gemacht und die Augen sind aus Edelstein. Also der Rest ist Bronze und dann diese leuchtenden Augen aus dieser dunklen Bronze.
Ja, das erinnert mich an Cartier.
Ja, stimmt, ähnlich teuer wahrscheinlich, ja. Ja, obwohl gleiche Preisklasse oder nicht, ich weiß gar nicht, wie teuer jetzt so eine Skulptur wäre.
Ja,
Ja.
keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie teuer der Schmuck ist.
Beides eine hohe Preisklasse,
Ja,
leider nicht
egal.
unsere, ne? Ja, Löwen hat er auch noch gemacht, ne? Und was das Besondere an August Gaul auch war, gerade bei diesen großen Raubkatzen, kann man das nochmal feststellen. Er hat die Tiere nicht als Bestien gezeigt, so als nicht als so wilde Tiere, wie das ja dann gerade auch zu dieser Zeit in der Kunst oft war, ne? Also häufig hat man die eben wirklich als jagend, angreifend oder aggressiv oder so dargestellt. Und der August Gaul hat sie eher so dargestellt, wie sie in der Natur ja auch waren, halt mal träge, schläfrig, mal vielleicht aufmerksam oder, aber jetzt nie so mit diesen gefletschten Zähnen.
Weißt du, warum konnte er sie so realitätsgetreu darstellen? Also da gehören ja auch schon ein bisschen Anatomiekenntnisse dazu, oder?
Ja, verrückter Fun Fact. Er hat eine Dauerkarte für den Berliner Zoo gewonnen. Also
Komm.
das ist wirklich so verrückt, ne? Und da ist er dann scheinbar wirklich jeden Tag hingegangen. Also jeden Morgen stand er dann vom Berliner Zoo-Tor und wenn die geöffnet haben, ist er rein. Das finde ich ist so eine lustige und aber auch rührende Geschichte, ne? Im Berliner Zoo gab es auch Orang-Utans und die hat er eben auch studiert. Und in der Ausstellung da im Liebighaus gibt es auch eine Bronzeskulptur, die tatsächlich annähernd so groß ist wie ich. Also es ist völlig verrückt. Und dann hat er noch einmal nur so einen Kopf von einem Orang-Utan gemacht, der hieß Jumbo. Und die KuratorInnen haben diesen Kopf von dem Orang-Utan auf so eine große Stele, also so eine Säule, direkt neben den Kopf des römischen Kaisers Marc Aurel gesetzt. Also wenn man in diesen Raum reinkommt, dann sieht man halt, ja, den Kaiser und nebendran den Orang-Utan, ungefähr gleich große Köpfe. Das ist irgendwie lustig, aber es stimmt auch ein bisschen nachdenklich, so die beiden nebeneinander zu sehen. Das finde ich war auch besonders, ja, pfiffig, um das mal so zu formulieren.
Aber heißt der Titel nicht auch Tiere sind nur Menschen? Also dann würde das ja voll passen.
Ja, genau, das ist lustig, dass sie das so genannt haben. Tiere sind auch nur Menschen, ne? Ja. Ah, da fällt mir noch was ein zu dem Adler und den Löwen, die vier Evangelisten, ne?
Ja, genau. Also die vier Evangelisten werden ja auch von Tieren repräsentiert. Und jedes Tier hat ja bestimmt symbolisiert bestimmte Eigenschaften, die dann mit dem jeweiligen Evangelisten oder seiner Botschaft verbunden sind. Also der Adler symbolisiert Johannes den Täufer und der Löwe den heiligen Markus.
Ja, und Adler und Löwe sind ja auch wirklich starke, kraftvolle Tiere, ne?
Ja, absolut. Und der Löwe steht ja natürlich auch für Mut, Kraft, königliche Würde. Johannes bekommt den Adler, der für Weisheit und spirituelle Inspiration steht. Und vollständigkeitshalber, Lukas taucht als Stier auf. Also das ist ein Symbol für Geduld, Dienst und Opferbereitschaft. Und zuletzt haben wir noch Matthäus, wird von Engel oder Menschen repräsentiert, der eben dann die Menschlichkeit oder auch die Vernunft verkörpert.
Ja, diese Zuordnung geht ja auf eine frühchristliche Ikonografie zurück, in der Tiere so als visuelle Merkmale einfach geholfen haben, die Evangelisten in Kunstwerken auch sofort erkennbar zu machen. Ne? Das muss man ja wissen, wenn man dann da irgendwie einen Löwen oder einen Adler sieht, was eigentlich erzählt werden soll für eine Geschichte. Ne? Denn schon in Mosaiken oder Freskenmalereien, seit Jahrhunderten gibt es diese Malereien. Und wenn man halt wusste, welches Tier für welchen Evangelisten steht, dann hat man eben durch dieses klare Erkennungszeichen auch das ganz fest zuordnen können, ne? Und beim Löwen muss ich auch immer noch an den Markuslöwen denken und eben direkt an Venedig, ne? Denn es ist
Natürlich,
ja
ja, ich
der
auch.
politische und religiöse Träger von Macht für Venedig gewesen, ne?
Ja,
Wahrzeichen.
immer
Und
noch.
ja, immer noch, genau. Und der Löwe hat ja Flügel, also ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Der hat viel Mähne und Flügel wie so ein Engel oder wie ein Adler. Und eine Pfote ist auf dem aufgeschlagenen Buch. Und das alles steht halt für Schutz und Autorität. Und dieser Löwe begegnet einem als Wahrzeichen wirklich überall in der Stadt, ja. Ich finde, der ist immer so recht naturgetreu dargestellt, aber das Gesicht ist manchmal so vermenschlicht. Und ich glaube, es liegt schon auch daran, dass die Künstler ganz, ganz früher vielleicht nicht so wirklich oft einen Löwen gesehen haben, wenn überhaupt, ne?
Ja,
Also in
woher auch?
Natura. Ja.
Ja, aber das bringt mich natürlich gleich wieder zu dem deutschen Künstler der Renaissance, Albrecht Dürer. Und der stellt ja Tiere eigentlich mit fast wissenschaftlicher Genauigkeit dar. Also du kennst ja seinen Feldhasen oder das Eichhörnchen oder das ganz berühmte Nashorn. Und da zeigt er eigentlich auch, wie ernst er es nimmt mit seiner Naturbeobachtung. Wobei eben das Nashorn war etwas schwieriger, weil er ja auch noch keins in echt gesehen hatte.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich die Tragödie eines Tieres, ja. Also Europa war fasziniert ja von fremdartigen Tieren, Bestien haben sie dann irgendwie immer auch gedacht. Und dann haben sie wirklich beschlossen, so ein Nashorn muss doch mal nach Europa kommen. Und Anfang Januar 1515 wird tatsächlich ein ausgewachsenes Panzernashorn mühselig auf so ein Schiff gebracht, die Vorderfüße des armen Tieres in Eisenketten. Und dann segelte das Schiff nach Portugal. Aber es sank kurz vor der portugiesischen Küste und dann wurde wieder nichts draus, so ein exotisches Tier mal in Natura zu Gesicht zu bekommen.
Ja, also ich finde das einfach tragisch, diese Geschichten. Und das Nashorn ist ja auch nicht das einzige Tier mit diesem Schicksal. Also da gab es ja ganz viele.
Ja.
Aber das mit dem Panzer hat er wirklich wörtlich genommen. Also beziehungsweise mit seinem Stift auf Papier gebracht. Irgendwie sieht sein Nashorn ja schon realistisch aus, aber der Panzer ist einfach völlig übertrieben.
Ja, voll. Also der Dürer hat wirklich ja mit jeder Bleistiftzeichnung, ich meine auch bei dem Hasen, den du ja schon erwähnt hast, das ist so verrückt, diese ganzen Härchen von dem Fell, ne?
Ja.
Das Nashorn ist auch irgendwie toll. Aber ja, genau, wie du sagst, ein bisschen viel Panzer.
Ja. Ich meine, das gleiche mit seinen Pelzdarstellungen. Also wirklich, das hast du das Gefühl, du könntest das anfassen.
Wirklich verrückt, genau. Also
Ja.
mag Dürer jetzt nicht so sehr, aber diese Darstellungen sind
Ja.
faszinierend, wirklich.
Ja, total. Ja, und mir fallen eben auch noch die vielen Tiere ein, die dann damals im Kolosseum in Rom mit Menschen kämpfen mussten.
Oh
Also
ja.
da Tiger, Elefanten und man sagte sogar Wale, obwohl ich das irgendwie nicht wirklich glauben kann, aber auf jeden Fall ein dunkles Kapitel, finde ich.
Ach krass, ja, das kann ich auch nicht glauben. Ja, buah. Na gut, wir wechseln mal das Thema
Ja.
vom dunklen Kapitel. Und was ist eigentlich dein Lieblingstier, Saskia? Sag mal.
Ja, das ist lustig, weil ich habe eigentlich zwei Lieblingstiere und mir ist erst jetzt beim Vorbereiten auf die Folge aufgefallen, dass sie dieselben Farben haben. Also es ist das Zebra und die Elster.
Ach, lustig. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre der Wolf.
Na klar, dieser natürlich auch. Also schönes Krafttier, mein Namenstier und
Ja.
Gründungstier von Rom, darf man nicht vergessen. Also Lupa Capitolina.
Ah ja, stimmt. Total. Die Legende von der Wölfin, die diesen beiden ausgesetzten Brüdern Romulus und Remus das Leben rettete. Also die säugt sie ja. Die sind ja, werden ja als Babys ausgesetzt, ne? Und dann säugt sie die und zieht die quasi groß.
Ja.
Und ja, nach der Legende haben Romulus und Remus ja eben Rom gegründet. Ja, aber bevor du jetzt gleich ganz in die Antike abwanderst, zurück zu deinem Lieblingstier. Warum denn Zebra und Elster? Finde ich wirklich eine interessante Mischung auch.
Ja, ich
Auswahl, ja.
weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich fühlte mich einfach schon als Kind zu diesen beiden Tieren hingezogen. Also keine Ahnung, vielleicht weil das Leben nicht immer schwarz-weiß ist und auch viele Grautöne hat. Ja, keine, also ich weiß es wirklich nicht.
Ja, lustig, jetzt wird es ja philosophisch, sind die doch so
Ja.
schwarz-weiß.
Nein, nein, aber Scherz beiseite. Ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass Imogen Cunningham ein tolles Foto gemacht hat von einem Zebra. Und zwar war das im Jahr 1920. Und es ist so ein lustiger Bildausschnitt. Wir verlinken es dann in den Show Notes. Man sieht quasi nur den Unterbauch und ein Stück der Beine. Und das Foto füllt aber die ganze Fläche. Also man erkennt natürlich gleich, dass es ein Zebra ist aufgrund der Farben, aber es ist eigentlich, man sieht nur Bauch und Beine.
Ja, das finde ich auch so spannend, als du das erzählt hast. Also ihr müsst euch unbedingt das Bild angucken. Es ist schon irgendwie klar, dass es ein Zebra ist, weil diese Streifen so ikonisch sind, ne? Aber es ist so spannend, dass man ganz früher solche Bildausschnitte ja nie gewählt hätte. Und mit der Fotografie kam das dann eben auf. Und ich finde, das Beispiel, das du jetzt hier genannt hast, zeigt das so ganz besonders verrückt. Und dann kennst du Victor Vasarely, der hat so ein bisschen, also das ist auf einen, so ein Künstler von der Op Art, und der hat auch ein Zebramuster, damit hat er angefangen, glaube ich. Daran musste ich jetzt gerade denken. Und später hat er dann immer so ganz geometrische Sachen gemalt, die dann immer so einen 3D-Effekt hatten, schon fast sowas wie manchmal auf dem LSD-Trip, so farbige Dinge. Aber diese Zebramuster ganz am Anfang, ja, die sind auch wirklich verrückt und also insgesamt hat seine Kunst so eine optische Täuschung und ja,
Also
faszinierend.
wenn du das Bild anschaust, dann bewegt sich das so oder wie?
Das denkt man später bei seinen anderen Op-Art-Sachen. So bei dem
Ja.
Zebramuster fand ich das nicht so sehr, aber auch da kommt klar rüber, was er meint.
Ja. Nee, also ich
Obwohl,
kenne ihn nicht, werde ihn nachher gleich mal googeln.
ja, genau, verlinken wir auch in den Shownotes. Guckt es
Ja.
euch an. Und apropos Zebra, Andy Warhol hat auch ein Zebra gemacht, ne? Also der Pop-Art-Künstler, da denkt man immer, hat nur Suppendosen und Porträts und Promis und so gemacht, aber dieses Schwarz-Weiß hat er dann halt ganz poppig noch mit Rot und Orange unterlegt. Und dann noch dieser knallblaue Hintergrund, das sieht auch verrückt aus.
Ja, das ist das von Andy Warhol, das kenne ich. Ich habe mal seine Marilyn Monroe als Bild gekauft, also natürlich nicht das Original.
Eine Edition, das wäre ja auch
Ja,
schon toll. Oder ein Poster
genau. Aber
oder
ja, sehr cool.
ja.
Ja.
Genau,
Ja, aber
ja.
sag mal, was ist denn dein Lieblingstier, Britta?
Ja, ein bisschen wenig originell. Mein Lieblingstier ist die Katze.
Ah.
Süß, ne? Ja. Aber ich meine eine rote, verschmuste Katze. Liebe Grüße, Simon, an dieser Stelle. Die hat nämlich so eine tolle Katze. Ja, also wenn die verschmust und clever sind, dann ist es einfach ein wunderbares Tier.
Ja, das verstehe ich. Ich wollte schon immer mal einen Dackel haben.
Ah, echt? Ah,
Ja.
interessant. Ja. Raucher oder die mit den braunen,
Nee, nicht
nicht mehr
Raucher.
langen
Ja,
Haaren?
die mit
Die
weniger
mit langen
Haaren.
Haaren. Ah, okay. Ah.
Ja, aber zurück zur Kunst. Also, zu einem gefährlichen Tier kommen wir jetzt und ein Kunstwerk, das weltberühmt ist.
Ja, Damien Hirsts Hai. Der zählt wirklich zu den bekanntesten Arbeiten. 1990er Jahren hat er den gemacht und dieser Titel ist eine schon so unglaublich. Ich beschreibe das nochmal kurz für die paar, die es vielleicht nicht kennen oder nach der Beschreibung sofort wissen, worum es geht. Ein echter Tigerhai liegt in so einem Tank, also so eine Art Vitrine, die ist mit Formaldehyd gefüllt. Und der Hai ist quasi so ausgerichtet, als würde er drin schwimmen. Und je nachdem, wo der Betrachter, die Betrachterin stehen, sieht es auch so aus, als ob der Hai einen direkt direkt so ansteuert und naja, vielleicht einen auch angreift, ja. Also Damien Hirst, der ja zu den Young British Artists zählt, zeigt hier kein Naturwunder, aber ein Tier, das in einem künstlichen Zustand fest gefangen ist und trotzdem ist er ja so präpariert, dass man ihn noch total naturalistisch sieht. Also der ist schon immer noch mächtig anzuschauen, aber in dieser Vitrine und in Form alte Hütte ist er natürlich total entmachtet. Und diese Spannung macht das Kunstwerk auch irgendwie klar, aber natürlich auch ist es sehr umstritten und aber auch einflussreich, weil viel darüber diskutiert wurde, ne? Also stellt so Fragen nach Kontrolle, Vergänglichkeit, überhaupt mit dem Umgang von toten Tieren in der Kunst.
Spielt nicht auch der Titel darauf an?
Ja, stimmt, den Titel habe ich jetzt noch gar nicht richtig genannt, ne? The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.
Nee, also lass mich mal das ungefähr übersetzen. Die physische Unmöglichkeit des Todes im Denken eines Lebenden. Das klingt super kompliziert.
Ja.
Wie findest du seine Arbeit und vor allem hast du den Hai schon mal gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. Ich wollte den auch immer sehen. Da war ich so froh, dass das in München dann irgendwann mal geklappt hatte. Und ich fand sie schon auch toll und beeindruckend. Am dollsten hat mich aber tatsächlich einfach diese Idee auch beeindruckt, ne? Also, dass man den Hai für so gefährlich hält, dann ist er da aber tot und man steht selbst als Lebender davor. So diese ganzen Schichten, die da mit drin sind, die spielen da irgendwie eine große Rolle. Und Damien Hirst, der auch immer groß denkt, weswegen ich seine folgenden oder späteren Arbeiten dann auch irgendwann nicht mehr so toll finde, da hat er einfach nur noch immer alles aufgeblasen, monumental gemacht. Aber dass er da den Angstfeind vom Menschen schlechthin, ne, also spätestens seit Steven Spielbergs Film Der weiße Hai, ist es ja quasi
Ja,
völlig
gruselig.
klar, dass der Hai so ganz unglaublich gefährlich ist. Und wenn man guckt, was die meisten Todesopfer fordert, da spielt der Hai wirklich gar keine Rolle. Aber es ist trotzdem so ein Bild für uns auch geworden, ne? Und dass er Damien Hirst jetzt dieses große Monster quasi getötet hat und uns mit diesem, wie lebendig, aber eben doch halt toten Hai da so konfrontiert. Das ist irgendwie brutal, aber auch ja, irgendwie finde ich es eine coole Idee gewesen, ja. Also viele Kritiker sagen, er hat da nur so eine Effekthascherei machen wollen, aber ich finde, der Hai ist einfach ein Kunstwerk, das schon ikonisch ist und man schiebt es nicht so einfach weg, ja.
Erinnere ich mich richtig, dass er die Arbeit neu machen musste? Ich glaube, nach ein paar Jahren hat doch der Hai angefangen zu faulen in der Vitrine, oder?
Ja, das muss fürchterlich gewesen sein. Also das ist dann wohl das Wasser, das Formaldehyd so trüb geworden und dann schwammen schon so Teile von dem Hai da. Also irgendwie hat das mit der
Nö.
Konservierung nicht so ganz geklappt. Dann hat dann echt nochmal ein Tigerhai fangen lassen und hat es halt wieder konservieren lassen, ja. Und ich habe auch nur den zweiten, also nicht das erste Original gesehen da in München. Und dann hat Damien Hirst ja noch weitergemacht. Also hat ja viele Tiere in seinen Werken, natürlich immer Tote. Er stellt also quasi immer diese Fragen nach Tod und Kontrolle und so. Also er hat nämlich auch zum Beispiel Kühe oder Kälber in Formaldehyd eingelegt. Die hat er so in der Mitte durchgeschnitten. Also auf der einen Seite siehst du einfach dieses süße Kälbchen. Auf der anderen Seite siehst du halt auch die Innereien und die Knochen und so weiter. Fand ich
Wow.
eigentlich noch viel krasser beim Angucken, muss ich
Ich glaube,
sagen.
das könnte ich gar nicht angucken. Also, es erinnert mich auch ein bisschen an Gunther von Hagens. Der
Ja.
hat ja die Ausstellung mit toten Menschen, macht er ja. Körperwelten heißt die, glaube ich. Und das ist, also, ich finde es sehr faszinierend, aber gruselig zugleich. Ich habe das als Teenager gesehen und ich musste dann irgendwann raus. Also, genau. Also, ich bekomme da wirklich Gänsehaut. Ich muss auch so Sachen gar nicht sehen.
Ja.
Ja, aber apropos Kuh, kennst du die gelbe Kuh von Franz Marc?
Ja, der Maler, der so viele Tiere gemalt hat, ne? Und
Ja.
Die gelbe Kuh ist echt so fröhlich, oder?
Mhm.
Finde ich ganz witzig so. Und die Pferde, Tiger, Rehe, alles, die tragen immer so richtig starke Farben in seinen Gemälden, ja.
Ja.
Er wollte irgendwie zeigen, wie ein Tier die Welt empfindet und nicht, wie wir es so naturalistisch sehen, ne? Und damit stellte er, glaube ich, die Tiere immer so als fühlendes Wesen in den Mittelpunkt.
Ja, das finde ich eigentlich ein sehr schöner Punkt. Und auch seine Abbildungen von Katzen und Hunden, die stehen mir so klar vor Augen. Das Kunstmuseum Basel hat, glaube ich, ja, ich war so vor 3, 4 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, viele seiner Werke gezeigt. Es ging, glaube ich, um entartete Kunst, wenn es mir recht ist. Und das Gemälde Zwei Katzen, Blau-Gelb, gehört ja zu den bekanntesten Werken von Franz Marc und das habe ich dort auch gesehen.
Ah, da ist es ja mein
Ja,
Lieblingstier.
genau.
Und einen gelben Hund hat er auch gemalt.
Ja, genau. Ja. Und wenn ich an seine Hundedarstellung denke, da fällt mir gleich ein anderer zeitgenössischer Künstler ein. Weißt du, welchen ich meine?
Ah ja, Hund, Hund. Genau, Jeff Koons, ne?
Genau.
Ja, sein Balloon Dog, der ist ja auch wirklich weltberühmt, ne? Der sieht
Ja.
ja aus wie diese langen Luftballons, die so geknotet werden, ne? Aber diese, also Jeff Koons Kunstwerke aus dieser Serie spielen ja immer mit Oberfläche, Glanz, Aufmerksamkeit und dann sind sie natürlich auch noch riesengroß. Sie sehen aus, als wenn sie so leicht wären wie Ballonhunde. So wie das Vorbild eben, das aus diesen Ballons geknotet ist. Aber natürlich ist der Hund von Jeff Koons aus schwerem Material, Stahl, das so poliert und poliert und poliert und hauchfein auf Glanz getrimmt wird, ja, dass das einfach, man spiegelt sich da drin, ne, und steht dann wie so ein riesiges Monument aus dem popkulturellen Zeitalter da im Museum. Wenn man einen sieht in Rot, Blau, Gelb, Silber, Gold, ich weiß gar nicht, welche Farben er alles hat, ist eigentlich schon so eine Ikone mittlerweile auch geworden. Ne? Man weiß sofort, ah, Jeff Koons.
Ja, total. Also ich hätte auch gern so einen anstatt den Ballon. Aber genau, er hatte zwischen 1994 und 2000 hat er mehrere Versionen in verschiedenen Farben dargestellt, beziehungsweise erstellt. Und eben, du hast das schon gesagt, Blau, Magenta, Orange, Rot. Ja, ich habe leider noch keinen in Original gesehen. Nur die kleine Ballonversion habe ich mal als Kind bekommen.
Ah, du hast sogar einen bekommen, so einen Ballon.
Ja.
Und, ah ja, ich habe die immer nur gesehen, so oft in Einkaufsstraßen oder so, ne? Und aber ich hatte nie einen. Vielleicht ist es auch erst ein bisschen nach meiner Kinderzeit aufgekommen. Ich glaube, ich habe auch mehr gesehen, wenn wir mit unserer Tochter unterwegs waren.
Ah ja.
Aber die hat auch nie einen
Die
bekommen.
hat auch nicht.
Ja, ich hätte, glaube ich, auch gerne einen von Jeff Koons. So einen gelben vielleicht. Mag
Ja,
gelb im
schön.
Moment so
Ja.
gerne.
Ja, ich mag Rot. Da kommen wir uns
Okay,
nicht in die Quere.
ist gut.
Ja, aber sag mal, was mir gerade einfällt, hat Frida Kahlo nicht auch so viele Tiere gemalt? Affen, Vögel, glaube ich.
Ah ja. Also insbesondere auf ihren Selbstporträts, von denen sie auch wirklich viele erstellt hat, finden wir Frida Kahlo oft mit Tieren da. Sie hatte ja auch viele Tiere, ne? Also die Frida Kahlo baut diese Tiere dann auch sehr bewusst in diese Selbstporträts mit ein. Und die dienen dann als Spiegel ihrer körperlichen und emotionalen Lage, ne? Also ihre Affen, Papageien und Hunde, die sitzen so ganz nah bei ihr, fast wie so ein Ersatz für Berührungen auch.
Ja, der Trost. Ich meine, sie war ja wirklich krank und immer wieder ans Bett gefesselt.
Ja, die hatte wirklich, glaube ich, echt schlimme Qualen. Jede Beschreibung, die ich darüber lese, finde ich unglaublich. Und wenn man an das Bild mit dem Reh denkt, viele denken, glaube ich, immer es ist ein Hirsch, das eben, weil es so ein Geweih auch hat, das Reh. Aber es ist ja so mit Pfeilen durchbohrt. Und hier verbindet sie quasi den Tierkörper des Rehs mit dem eigenen Schmerz so ganz direkt miteinander. Und ich glaube, für Frida Kahlo markieren alle Tiere auch so Beziehungen, Verlust oder Abhängigkeit und wie du auch schon gesagt hast, Trost eben, ne?
Ja.
Und die sind jetzt nie nur Staffage auf ihren Bildern. Ich glaube, durch die Tiere kommentiert sie auch ihre eigene Identität, ihre Biografie und vielleicht so Spannungen zwischen Nähe, Verletzung. Ja.
Ja, kann ich mir gut
Und
vorstellen.
ne, und dann gibt es ja noch dieses Porträt von ihr, Selbstporträt, wo sie mit Papageien abgebildet ist. Ne? Ich glaube, sie hat jeweils einen Papagei auf jeder Schulter und dann hat sie noch zwei im Arm. Also verlinken wir auch alles noch in den Shownotes, könnt ihr euch angucken. diese Tiere haben ja zum einen diese wahnsinnig tollen Farben und man verbindet es ja dann eindeutig so sofort mit Frida Kahlo und auch mit Mexiko. Aber es wird auch, dieses Bild der Papageien wird auch manchmal so interpretiert, dass es ihren Kinderwunsch ausdrücken soll.
Ja, daran hatte ich jetzt noch gar nie gedacht. Das finde ich auch einen spannenden Gedanken. Für mich, ich verbinde halt einfach diese farbigen Tiere mehr mit, auch halt mit, ich sage jetzt Mexiko oder Länder ähnlich. Also einfach diese kräftigen Farben, die wir ja auch zum Beispiel in Afrika finden.
Ja.
Ja. Aber was ich auch spannend finde, weil ich liebe, dass die Tiere zu entdecken auf Stillleben. Also ich stehe so wahnsinnig gerne vor Stillleben und suche da diese Tiere heraus, weil man findet dann immer mehr eigentlich, je länger man
Ja.
vor dem Gemälde steht, oder?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde auch, da ist immer so viel zu sehen. Es ist fast, manche Stillleben sind wirklich fast wie ein Wimmelbild, ne? Und manchmal sind ja auch wirklich eben ein Papagei oder ein Affe auf diesen Gemälden noch zusätzlich mit abgebildet. Das ist einfach Wahnsinn, wie sehr diese exotischen Tiere die Künstler auch immer schon fasziniert haben, ne?
Ja, aber also zum Beispiel jetzt der Papagei, der war ja früher nur im Besitz von Personen aus der wirklich reichen Oberschicht. Und genauso wie sich auch diese exotischen Früchte in den Stillleben nur die Reichen leisten konnten. Ich habe übrigens nachgeschaut, in der christlichen Symbolik steht der Papagei als sprechendes Tier für das göttliche Wort.
Ach,
Das fand ich
interessant,
noch
wusste ich gar
interessant.
nicht.
Ja, ich auch
Ja.
nicht. Und also quasi mit all seiner Pracht kann er dann die Gläubigen daran erinnern, nicht den irdischen Verlockungen zu erliegen.
Wow,
Genau.
das ist eine dolle Deutung, aber
Ja.
ja, kann man irgendwie nachvollziehen. Oder, naja, vielleicht geht es auch ein bisschen zu weit.
Ja,
Na,
ich weiß es auch nicht.
was ist mit dem Affen?
Das ist auch ein spannendes Tier in der Kunst. Der wird ja mal verspielt oder mal provokant dargestellt und dann mal unabhängig und frei, dann wiederum angekettet und unfrei. Also ich denke hier an diese Affendarstellungen, die den Menschen nachahmen. Also zum Beispiel Affen, die Karten spielen oder sowas, das habe ich auch schon gesehen.
Ja, stimmt. Das sind ja so quasi, das sind ja so richtige satirische Bilder, die uns Menschen ja den Spiegel davor halten, ne? Ja.
Genau.
Ja, jetzt denke ich gerade an das Bild von den zwei angeketteten Affen von Pieter Bruegel, dem Älteren. Und das Bild kann man ja auch in sehr unterschiedlicher Weise ebenso interpretieren, ne? Also wirklich spannend. Verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes.
Ja, also über dieses Bild habe ich mal einen ganzen Artikel gelesen und das war
Ah, wow.
wirklich ultra spannend. Dann bringen dir mal mit, wenn ich dich nächstes Mal sehe.
Ja, ah ja, interessant. Siehst du, mit Bruegel habe ich mich nämlich noch gar nie so viel beschäftigt. Ich finde nur, die Affen sind halt so im Gedächtnis, ne?
Ja, voll,
Weil
weil
es
sie halt
ja
so
ein besonderes
angekettet.
Motiv ist, ja.
Ja. Kennst du übrigens den Affen in Heidelberg?
Ja, klar, der Heidelberger Brückenaffe ist ja irgendwie so ein Touristen-Hotspot schlechthin, ne? Und der guckt sich auch im Spiegel an, ne? Also eitel ist der auch und ja.
Ja, total. Also seine Geschichte reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Ein kleiner Fun Fact: Die ursprüngliche Skulptur soll sich am Hinterteil gekratzt haben. Und das wurde dann aber als schamlos betrachtet und entfernt. Und jetzt die heutige Skulptur, die wir sehen, stammt von Gernot Rumpf und wurde 1977 aufgestellt.
Ach, das ist ja lustig, ne? Und wirklich, also finde ich sehr schön und ironisch mit dieser, mit dem Spiegel und der Selbstreflexion so.
Ja, voll.
Also das soll uns natürlich aufzeigen, dass wir auch alle eitel sind. Und ich glaube, mit Social Media werden wir einfach immer noch alle noch eitler, ne?
Ja, total.
Ja, was ich ganz schön finde, ist, dass man den heutigen Affen, wie er da sitzt, auch berühren soll, ne? Also damit man Heidelberg wieder sieht, glaube ich.
Genau. Ja, und eine Berührung seines Spiegels verspricht ja Reichtum. Und vorne dran gibt es noch so zwei kleine Mäuse und wenn du die berührst, dann gibt es Kindersegen.
Oh, der Spiegel, die ganze Figur kann ja unglaublich viel. Da muss ich mal überlegen, was ich dann das nächste
Ja.
Mal berühre.
Ja, musst du
Wobei, das
dich.
mit dem Kindersegen ist, glaube ich, durch.
Ja, musst du dich entscheiden.
Ja.
Genau. Ja, Britta, jetzt meine Frage. Wollen wir noch einen kleinen Abstecher in die Mythologie machen? Du weißt ja, wie sehr mich das fasziniert.
Ja, unbedingt, da müssen wir eine machen. Aber nur
Gut.
kurz, ich
Ja.
glaube, wir sprechen schon so lange. Ja, aber voll gerne, klar.
Ja, gut, machen wir einen Mini-Ausflug, weil ich möchte über die griechischen und römischen Götter sprechen. Die hatten ja auch ganz viele Tiere als Attribute oder Symbole. Und wir hatten es ja vorher kurz erwähnt, Zeus hatte den Adler, aber er konnte sich ja zum Beispiel auch in einen Schwan oder in einen Stier verwandeln.
Ja, also Zeus konnte wirklich richtig viel. Und beim Schwan ist mir natürlich die Geschichte mit der Leda und beim Stier ist mir die Geschichte mit der Europa im Kopf. Und ich meine, dieser Zeus, Gott der Götter, der wurde ab und an halt mal von einer Frau nicht rangelassen, ja. Und da hat er sich halt immer irgendwie verwandelt, die Frauen getäuscht und sie dann vergewaltigt. Also, sorry, bei Zeus muss ich wirklich immer die Vergewaltigung benennen, ja. Solange wurde das immer nur Verführung genannt, aber das war es ja nicht, ja. Zeus Ehefrau Hera hingegen stellen die Künstler ja oft mit einem V dar. Warum ist das eigentlich so, Saskia?
Ja, einerseits ist der Pfau ein Symbol von Schönheit und auch königlicher Würde. Also Hera als Gemahlin von Zeus und ist somit halt auch eine hohe Gottheit und natürlich eine Schönheit. Und andererseits ist der Pfau mit der Geschichte von Argus verknüpft, also dem hundertäugigen, nein, doch hundertäugigen Riesen war es, glaube ich. Genau, und nach
Weiß ich
dem,
gar nicht.
ja, ich dachte jetzt zuerst an 1000, aber ich
Ja, habe
muss
ich auch kurz überlegt, aber ich weiß gar nicht. Du kennst
zurückrechnen.
dich
Genau,
besser aus.
ja, 100 oder 1000.
Oh, viele Augen.
Genau, einfach viele Augen. Genau, nach dem Tod von Argus nimmt sie seine Augen und setzt sie auf die Federn ihres Pfaus.
Das ist ja verrückt.
Genau, und dann bekommt natürlich der Pfau diese wachsame Symbolik, also das allessehende Attribut. Genau, und aber manchmal, wie wir wissen, muss sich Hera auch Kühen entledigen. Das ist eine andere Story. Also hier sind wir bei Io angelangt, die von Zeus in eine Kuh verwandelt wird.
Wahnsinn, das und das. Also, ich verstehe deine Faszination von diesen Geschichten, weil es ist unglaublich, was da alles reingepackt wird, ne?
Ja.
Ja, und Hermes, der Gott des Handels, geht als Rinderdieb in die Geschichte ein und der wird oft mit einem Widder abgebildet.
Ja, und dann haben wir noch die Minerva, die die arme Arachne nach einem Wettbewerb mit ihr in eine Spinne verwandelt.
Ja, es ist
Und
unglaublich.
ja, ich finde das auch, also das hören wir auch heute, noch heute, dieses Wort Arachnophobie, das ist Spinnenangst und das kommt eben genau von dieser Geschichte.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also in praktisch allen Gemälden wird ja auch die Göttin der Liebe, Venus, ne, von Tieren umgeben. Also die ist auch immer so ganz lieblich mit Rehen und Vögeln, Tauben und so weiter dargestellt. Geht gar nicht. Gott ohne Tier geht gar nicht, ne?
Nee, nee. Ja, und auch die Göttin der Jagd, Diana, die wird dann natürlich wiederum mit ganz vielen Tieren des Waldes abgebildet.
Ja. Gut, dann fällt mir jetzt noch der Neptun ein, der tummelt sich im Wasser und mit einigen Mischwesen, so, ne, Nixen oder Nymphen.
Ja, genau. Ja, also das war unser kleines Götter. Einmal eins, ich glaube, es war gar nicht so schlimm,
Nein,
oder?
nein, nein, es war wirklich voll, voll spannend. Also es ist irre, was sich da alles dahinter verbirgt und ja, musst du mich noch mal ein bisschen mehr einführen in diese Mythologie.
Ja, total. Ich habe mehr als genug Bücher darüber. Aber was mir jetzt auch noch einfällt, hätten wir fast vergessen, ist jetzt aber ein krasser Zeitsprung, den Flamingo von Harald Nägeli, den wir ja zusammen gesehen haben.
Ah,
Der ist auch
ja.
schon fast ein Symbol für Zürich.
Ja, super, genau. Oh, ich habe ihn ja auch sehen können. Also nicht den Nägeli selbst, sondern die Figuren, als ich in Zürich war. Wirklich, es ist ja der Sprayer von Zürich und seine ganzen gesprayten Figuren. Und ganz wenige Flamingos habe ich gesehen. Und bei den Flamingos gibt es auch ein paar. Also wir haben, glaube ich, viel mehr von den menschlichen Figuren gesehen, ne? Aber wie viele Flamingos gibt es
Also
eigentlich?
ich weiß nicht, ich kenne nur zwei. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitere gibt. Ich finde sie einfach, sie sind so schön pink und ich verbinde diese Tiere immer mit Sommer. Also wahrscheinlich einfach, weil sie bei uns nicht heimisch sind und ihre Farben machen so eine gute Laune.
Ja, das stimmt. Wir verbinden das irgendwie immer mehr mit tropischen Gefilden. Dabei brüten die auch in den Anden auf 4.700 Meter Höhe. Das ist auch völlig verrückt, ne? Und ich war auch so überrascht, als ich sie in Norditalien, also in der Nähe von Venedig, in der Lagune gesehen
Ah
habe.
ja, krass.
Ja, voll.
Nee, also die beiden Sprayfiguren von Harald Nägeli, die befinden sich ja ganz in der Nähe vom Kunsthaus Zürich. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und der Flamingo, der kommt eigentlich schon seit der Antike in der Kunst vor. Wusstest du das?
Das ist ja verrückt. Nee, Bun.
Ja, weil es gibt, ich habe eine der ältesten Vasen, die gefunden wurden, hat mehrere Flamingos drauf und die stammt aus Ägypten und wird um das Jahr 3700 vor Christus datiert. Und auch auf römischen Mosaiken habe ich, glaube ich, auch schon gesehen, sogar in Pompeji, sieht man den Vogel.
Boah, das ist ja
Ja.
verrückt. Wow. Was hat das Tier dann damals wohl symbolisiert? Weißt du das?
Ja, also ich denke in erster Linie vor allem Eleganz, aber auch Liebe, Fürsorge, Sensibilität, ich denke so in diese Richtung. Und es ist einfach deshalb auch ein beliebtes Motiv, so ähnlich wie der Kranich in Japan.
Wow, okay. Ja, und im 20. Jahrhundert wird er ja dann quasi zur Ikone im Zusammenhang mit der Popkultur, ne? Also Modeschöpfer nehmen ihn ja sogar auf in die neueste Kollektion. Und im Pool dient er uns ja als Schwimmreifen, der arme
Stimmt,
Flamingo.
stimmt. Hätte ich fast vergessen. Ja, aber ich denke, mit diesem schönen Tier wollen wir die Folge heute abschließen.
Ja, Saskia, jetzt sind wir schon am Schluss angekommen. Dabei haben wir noch lange nicht alle Tiere in der Kunst benannt. Was mir noch einfällt, ist das Einhorn.
Ja, aber wir sprachen doch eben von echten Tieren.
Ja, aber ist es nicht verrückt, dass es so viele Einhörner in den Kinderzimmern gibt? Also, ich erinnere mich noch an die Sticker von meiner Tochter. Die haben immer so einen Regenbogen gekotzt. Sorry, ich finde die Formulierung irgendwie ganz witzig. Aber auch in der Kunst gab es ja echt ganz schön viele Darstellungen von Einhörnern. Irgendwie gehören die halt so zu Fantasietieren und mussten deswegen auch immer dargestellt werden, ne? Im Mittelalter standen die ja für Reinheit und Unabhängigkeit und werden deswegen auch wirklich oft mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht.
Ja, und ich denke auch spätestens seit Harry Potter kennen wir alle dieses Tier. Ihm werden ja auch mystische Kräfte nachgesagt. Unter seinem Stirnhorn soll sich ein Karfunkelstein befinden, der wirklich alle Wunden heilen kann. Also Wahnsinn, man muss
Ja.
einfach ein Einhorn fangen.
Ja.
Genau, aber seine Ursprünge reichen viel weiter zurück, und zwar ins 4. Jahrhundert vor Christus. Plinius beschreibt das Tier als Mischung zwischen Pferdeleib, Hirschkopf, Elefantenrüssel und Wildschweinrüssel. Das muss man sich mal vorstellen, eine komische Kombination.
Ja, das ist ja wirklich verrückt. Ich glaube, das hat sich auch wirklich immer über die Jahrhunderte gewandelt. Diese Mischung, die du jetzt gerade beschrieben hast, die kann ich mir gar nicht richtig vorstellen,
Nee.
ja. Ich kenne noch die Erzählung, dass ein Einhorn nur im Schoße einer Jungfrau gefangen werden kann. Also, wenn wir eins fangen wollen,
Ist zu
schwieriges Vermutchen.
spät.
Ja, und es ist ja so ein beliebtes Wappentier und ein Symbol königlicher Rechtsprechung. Also, es ist so symbolisch aufgeladen, dieses Tier.
Ich glaube, man findet es auch als Symbol für Apotheken, eben weil dem Horn wurden so viele Kräfte zugesprochen und
Ja.
die Leute haben das ja wirklich früher gekauft, also das Pulver des Horns. Das waren aber immer Hörner von Narwalen oder eben Nashörnern, die die Leute gekauft haben und eigentlich nicht wussten, dass sie dachten ja, es wäre von einem Einhorn. Und diese beiden Tiere wurden deshalb fast ausgerottet.
Ja, das ist wirklich verrückt, ne? Dass die Hoffnung dazu führt, dass das ist wirklich eine tragische Geschichte. Ja.
Ja, lass uns mit ein bisschen Humor abschließen. Welche Sprichwörter kennst du denn? Welche tierischen Sprichwörter?
Ja, bei der einen oder anderen Geschichte gerade habe ich schon gedacht, du willst mir da wohl hoffentlich keinen Bären aufbinden.
Nee, dann wir behalten die Katze im Sack.
Ah. Denkst du, ich will wie die Katze um den heißen Brei schleichen?
Natürlich nicht, aber ich möchte dich auch ungern zur Schnecke machen.
Solange du mir den Löwenanteil gibst, passt das für mich.
Keine 10 Pferde bringen mich dazu.
Ah, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Das geht auf keine Kuhhaut.
Oh, da habe ich aber Schwein gehabt.
Ach, Britta, es ist einfach herrlich. Mit dir kann man Pferde stehlen.
Schön, ja. Ach, aber jetzt bin ich hundemüde. Komm, lass uns unsere Schäfchen mal ins Bett bringen.
Ja, und die flinken Wiesel geben uns jetzt noch eine Bewertung. Vielen Dank.
Ist ja Wahnsinn. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viele zusammenkriegen und wie vielfältig die sind und wie häufig da Tiere verwendet werden.
Ja,
Ja,
richtig cool.
toll. Also wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr, einen sehr schönen Tag und wir beide machen jetzt mal die Fliege.
Tschüss.
Ciao. Kunst und Knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.